Guten Morgen. Es ist schön, wieder hier vorne zu stehen, auch wenn ich ganz schön aufgeregt bin. Genau. Ich habe was vorbereitet, und zwar aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 18. Und ich fange einfach damit an, dass ich den zwei Stellen daraus vorlese. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Das ist der erste Punkt, der Ausgangspunkt von allem, was folgt. Und dann passieren ganz viele Sachen, aber ich möchte mir ganz besonders noch das Ende angucken, deswegen lese ich jetzt noch die letzten Verse des Kapitels vor. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seinen Knien. Und sprach zu seinem Diener: Geh hinauf und schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Elia sprach: Geh wieder hin. Und der Diener ging wieder hin, siebenmal. Und beim siebten Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer, wie eines Mannes Hand. Elia sprach: Geh hin und sage Ahab, spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel, und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. So, das ist die Stelle, die ich mir ausgesucht habe. Und ich finde es so spannend, weil Gott Elia eine Verheißung gibt, ein Versprechen. Er sagt ganz am Anfang: Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und ich erzähle euch ein bisschen, was in der Zwischenzeit, was ich jetzt nicht vorgelesen habe, passiert, bevor ich in den Text genau einsteige. Und zwar, es ist eine große Dürre, eine große Trockenheit in Israel, und es gibt kein Wasser, es gibt keinen Regen, und Elia ist ganz woanders, er ist in einem anderen Land. Er selbst ist versorgt, Gott hat ihn auf übernatürliche Weise versorgt mit allem, was er brauchte. Aber jetzt spricht Gott zu Elia und gibt ihm diese Verheißung, dass es Regen geben soll, und fordert ihn auf, zurückzugehen nach Israel und sich dem König zu zeigen, dem König Ahab. Und das ist mehr als eine Verheißung, das ist eigentlich eine Herausforderung. Eine Herausforderung, weil der König das ganze Land Israel und die ganzen umliegenden Länder abgesucht hat, um Elia umzubringen. Und Gott sagt jetzt: geh hin und zeige dich ihm, denn ich will es regnen lassen. Und was ich so faszinierend finde, das, was in dieser Verheißung drinsteckt, das, was Gott sagt, so: ich will es regnen lassen, das ist, er offenbart Elia hier an diesem Punkt seinen Willen, seinen Wunsch, seinen eigentlichen Plan für das Land. Und es geht nicht um den Propheten selbst, denn er hatte genug, er hatte Essen, er hatte Trinken, er war versorgt. Sondern Gott gibt ihm seinen Plan für das ganze Land Israel, für das ganze Volk. Und obwohl das Volk im Götzendienst sich von Gott abgewandt hat. Und ich glaube, dass Gott das ganz oft macht, dass er uns, wenn er uns Verheißungen gibt und Versprechen gibt, dass er uns darin zeigt, was er eigentlich tun möchte, was sein Herz ist. Also es geht nicht darum, was er uns zuspricht, sondern es geht noch viel mehr darum, dass es sein Plan ist, es ist sein Wunsch, es ist sein Herz, was er Elia hier zuspricht und was er auch uns zuspricht, wenn er uns Verheißungen gibt. Und ich glaube, dass es auch ganz schön oft so ist, dass es nicht um uns selbst geht, sondern um die Leute, die damit einhergehen, oder wie hier bei Elia, das Volk Israel. Und jetzt muss Elia den ersten Schritt tun, den Schritt des Gehorsams. Er muss sich der Herausforderung stellen, er muss zurückgehen, er muss sich seiner Vergangenheit stellen, weil eigentlich war er es. Er hat gesagt, es soll nicht mehr regnen, bis ich was sage. Und er macht es nicht aus selbstsüchtigen Gründen, sondern was hier passiert, warum diese Dürre in Israel ist, warum diese Missstände vorhanden sind, ist ein sichtbares Zeichen für das, was auf den ersten Blick gar nicht sichtbar ist, nämlich der Götzendienst, nämlich das, was geistlich gesehen nicht mehr richtig läuft in Israel. Und ich glaube, das ist auch ganz oft so. Wenn wir Verheißungen bekommen, dann ist es, um etwas aufzulösen, was gerade nicht mehr gut ist, um Missstände deutlich zu machen, aber noch viel mehr, um die Situation, die dahinter steht, aufzuräumen und da eine Klarheit hineinzubringen. Und das ist das, was Elia jetzt machen muss. Er geht also zurück, er geht nach Israel, er stellt sich dem König. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, er lässt alle Baalspriester versammeln und er sagt, ihr kriegt ein Opfer und ich kriege ein Opfer und wir beten beide zu unserem Gott, dass er das Opfer annimmt und ein Feuer entfacht, sodass wir dann erkennen können, wer der wahre Gott ist, weil nur der wahre, der lebendige Gott kann dieses Opfer entfachen. Und natürlich geht das Opfer des Elias, obwohl es wassergetränkt ist, in Flammen auf. Und er hat die Möglichkeit, dem Volk wieder zu zeigen, wer der lebendige Gott ist und von seinen Taten zu sprechen. Und daraufhin kann er den wahren Gottesdienst wiederherstellen, weil er die Baalspriester quasi umbringt. Sehr grausame Methode, aber dadurch wird eben das Land wieder mit Gott vereint und der richtige Gottesdienst wiederhergestellt. Und das sind alles die Schritte zur Vorbereitung hin zur Verheißung, die ja eigentlich der Regen ist. Und ich glaube, so ist es ganz oft auch, dass es erstmal Vorbereitungen gibt in unserem Leben, bevor Verheißungen dann wirklich durchgesetzt werden können. Und dann ist es alles passiert. Elia hat große Erfolge gefeiert. Er könnte sich jetzt rühmen, er könnte stolz werden, er könnte seinen Erfolg feiern, weil er ja schon so viel erreicht hat. Aber das macht er nicht, sondern er nimmt eine ganz andere Position ein und das finde ich so faszinierend an der Stelle. Er zieht sich zurück, er geht auf den Gipfel des Karmel, des Berges und anstatt sich groß zu machen, macht er sich klein. Und ich finde, das ist eine der demütigsten Haltungen, wenn man sogar den Kopf zwischen den Knien verbirgt. Und das ist eine Haltung, die er nicht mehr aufgibt, sondern er bleibt in dieser Haltung, in dieser demütigen Haltung vor Gott, bis das geschieht, was Gott ihm verheißen hat. Und ich frage mich, wie er das schafft. Und ich glaube, ganz wichtig an diesem Punkt ist, dass er seinen Fokus nicht verloren hat. Sein Fokus war nicht die Erfolge, die er feiern konnte, sondern sein Fokus war das wirkliche Versprechen, der Regen, der kommen sollte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, hier sitzen viele Menschen, die die Versprechungen von Gott offen haben, die vielleicht noch warten auf irgendwas. Also ich kann mich dazu zählen, ich warte noch auf Sachen, die Gott mir verheißen hat und die ich noch gerne sehen möchte. Aber ich glaube auch, dass in unserem Leben ganz oft so viele Dinge passieren, die uns davon abhalten, die unseren Fokus auf sich lenken, die unseren Fokus ablenken von dem, was Gott gesagt hat, hin zu Aufgabenlisten, zu Alltäglichkeiten. Oder vielleicht auch zu großen Events, dass wir Feste vorbereiten müssen in unserem Leben. Wir hatten vor kurzem eine Hochzeit hier in der Gemeinde. Oder halt Aufgabenlisten, die jeden Tag immer und immer wieder gemacht werden müssen. Und das ist was Gutes. Es ist gut, wenn wir unsere Sachen, die wir zu tun haben, erfüllen. Oder wenn wir Feste zu feiern haben. Aber ich frage mich, was macht mein Leben aus? Oder unser Leben, was macht unser Leben aus? Ist es die Aufgabenliste? Oder ist es das Versprechen, was Gott uns gegeben hat? Und ich glaube, ein Stück weit ist es okay, wir sind Menschen und wir vergessen Sachen und es drängen sich da Sachen in den Vordergrund und Sachen, die eigentlich wichtig sind, die werden nach hinten verdrängt, kriegen den zweiten Platz, treten in den Hintergrund. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns erinnern. Ich glaube, das ist das, was bei Elia passiert ist. Er wusste immer noch, was sein Versprechen war. Er hat sich erinnert, was Gott gesagt hat. Und auf der einen Seite ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir in der Gemeinde oder mit Freunden oder in der Familie eine Kultur uns aufbauen, wo wir mutig sein können, einander zu erinnern und zu sagen, hey, weißt du noch, das und das hat Gott zu dir gesagt. Das und das war dein Fokus. Ich glaube, dafür sind wir zusammengestellt, dass wir einander erinnern können. Aber noch wichtiger und noch großartiger ist auch, dass Gott uns einen Erinnerer gegeben hat, den er uns an die Seite gestellt hat. Im Neuen Testament wird der Heilige Geist im Johannesevangelium vorgestellt als den, der uns erinnert, der uns lehrt. Und ich glaube, er erinnert uns nicht nur an die Sachen, die Jesus gesagt hat, als er auf der Erde war, sondern er erinnert uns auch an das lebendige Wort Gottes, das uns in unserem Leben zugesprochen wurde. Und ich glaube, wir brauchen das so, so sehr, dass wir immer wieder angesprochen werden, nicht nur einmal erinnert werden, sondern unser Leben ist so voll und so viele andere Sachen, die unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen wollen. Wir brauchen es immer und immer und immer wieder, dass wir den Heiligen Geist hören, auf seine Stimme hören und das Lernen zuzuhören und uns erinnern zu lassen. So bin ich bereit zu hören, dieses, was der Heilige Geist sagt, hey, warte, pass auf, erinnere dich, was habe ich dir gesagt? Was soll dein Fokus sein? Was soll dein Ziel sein? Worauf sollst du hinarbeiten? Wofür sollst du deine Taten und deine Handlungen, aber auch dein Gebet einsetzen? Und in unserer Gesellschaft ist es so, dass wir können es für alles einsetzen. Es gibt so viele gute Sachen. Wir können für Korea beten, wir können für Missionen im Allgemeinen beten, wir können für unsere Stadt beten. Es gibt überall Möglichkeiten und das sind alles wichtige und gute Sachen. Aber ich glaube, dass Gott uns ganz persönlich Dinge aufs Herz gelegt hat und Versprechungen gegeben hat, die unser Fokus sein dürfen und sollen. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir das lernen, dann sind alle Bereiche auch abgedeckt, weil das ist so, wie Gott arbeitet. Er sieht jeden Einzelnen und er deckt das Volk ab. Er begegnet ihm. Das war das eine. Elia musste sich erinnern, er musste wissen, was sein Versprechen war. Und er zieht sich zurück und geht in diese Haltung, in diesem Kleinmachen. Und auch wenn es hier nicht explizit steht, glaube ich, dass es hier um eine Gebetshaltung geht. Dass er eine Haltung einnimmt und für das betet, was Gott verheißen hat. Und dann wartet er und 7-mal oder 6-mal wird ihm gesagt, dass nichts passiert. Und ich frage mich, welche Kraft, welche Hoffnung ist es, die es Elia ermöglicht, in dieser Haltung zu bleiben, in dieser kleinen Haltung zu bleiben und sich nicht verunsichern zu lassen, sondern weiter zu beten. Und mir ist ein Gedanke gekommen, oder mir ist ein Vers noch aufgefallen, der direkt vor dem Anfang des Kapitels steht. Und da sagt eine Frau zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Das Wort in Elias Mund ist Wahrheit. Aber ich glaube, davor ist noch was anderes passiert. In seinem Herzen war Wahrheit. Und ich glaube, dass wir die Wahrheit erkennen müssen, die hinter dem Versprechen Gottes steht. Wenn Gott sagt, es wird regnen, ich will es regnen lassen, dann ist es schon eine Realität. Dann ist es die Wahrheit, dann gibt es kein vielleicht oder wahrscheinlich mehr, sondern das ist eine Wahrheit, es wird passieren. Gott hat es versprochen. Es gibt doch, vielleicht kennt ihr das Bild, dass diese Pläne Gottes schon im Himmel vorbereitet sind und sie müssen nur noch vom Himmel auf die Erde kommen. Und ich glaube, dass wir lernen dürfen, uns füllen zu lassen von dieser Wahrheit. Dass wir uns füllen lassen unser Herz erfüllt ist von der Wahrheit, ja, es wird passieren. Es ist schon da, es ist schon vorbereitet. Und ich glaube, dann ist es möglich, dass wir uns nicht verunsichern lassen. Und dann ist wieder die Frage, wie passiert es? Wie können wir die Wahrheit entdecken? Und ich glaube, dass dann, ich mache wieder den Bezug zu Johannes und dem Heiligen Geist, der sagt, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wir können die Wahrheit nicht entdecken mit unseren natürlichen Augen, sondern es ist der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, der in uns, in unserem Herzen vorbereitet und uns erkennen lässt, was wahr ist. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dann geht es weiter. Für Elia war das ein Tag, vielleicht ein paar Stunden oder eine Stunde. Er saß auf dem Berg und hat gewartet. Aber was passiert, wenn ich länger als einen Tag warten muss? Wenn das ein Glauben und eine Wahrheit und eine Hoffnung ist, die ich aufrechterhalten muss, nicht über Stunden, sondern vielleicht über Wochen, Monate oder Tage. Wir haben die Wahrheit erkannt, wir haben Hoffnung in unserem Herzen, dass es passieren wird. Wir kennen an, ja, es wird passieren, weil Gott es gesagt hat. Aber was ist, wenn wir warten müssen und ausharren müssen und es passiert noch gar nichts? Und ich glaube, dieses Ausharren ist eine der schwersten Dinge und der größten Herausforderungen, die wir in unserem Leben haben. Wenn ich ganz ehrlich bin und zu mir selbst ganz ehrlich bin, dann muss ich feststellen, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Mir fällt es wirklich, wirklich schwer. Ich will, dass das jetzt passiert und dass das in dem Moment ist. Und warten finde ich ganz, ganz schrecklich. Und umso faszinierender, was Paul vorhin gesagt hat, Gebet der Stille. Ich glaube, das ist eine sehr gute Übung, um das tatsächlich zu trainieren. Und wenn ich noch ehrlicher bin, dann muss ich noch nicht mal besonders lange warten. Wenn ich zurückrechne, vor 6 Jahren habe ich angefangen, Gott als den lebendigen Gott kennenzulernen. Und seit 4 Jahren bin ich getauft. Und seitdem hat er mir Versprechungen gegeben und manche sind schon erfüllt, manche noch nicht. Manche waren für eine bestimmte Zeit und manche für mein ganzes Leben. Aber selbst wenn ich immer noch warten muss, sind 4 Jahre nicht lang. Und ich glaube, vielleicht sitzen hier einige, die länger warten. Aber ich weiß, dass ich ungeduldig bin. Und ich will noch ein Beispiel erzählen. Bei mir in der Hochschule passiert im Moment ganz viel. Und ich glaube, Gott möchte da ganz viel machen und hat uns Versprechungen gegeben. Und manchmal schaue ich aber die Menschen an und es verändert sich so, oder das sind so Ameisenschritte der Veränderung. Und ich schaue mir die Menschen an und ich denke so, auf dir liegt so viel. Die Verheißung für dein Leben ist so groß. Wieso verstehst du denn nicht, dass Gott dich liebt und dass seine Liebe noch viel größer ist, als du denkst? Und wieso verstehst du denn nicht, dass du anders leben kannst? Und dann würde ich am liebsten die Person nehmen und einmal durchschütteln, bis sie verstanden hat, dass es anders sein kann. Bis so diese Erkenntnis kommt. Aber genauso wenig wie Elia hätte anfangen können, irgendwie Wasser aus einer Quelle zu schöpfen, um das Land zu nässen oder zu fruchtbar zu machen. Genauso wenig wie seine menschlichen Bemühungen wirklich fruchtbaren Boden hätten bringen können, um dieser Dürre zu entgehen. Genauso wenig bringt es irgendwas, wenn ich anfange, Menschen zu schütteln, damit sie endlich verstehen, was Sache ist. Und ich glaube, wenn wir das anfangen, und ich glaube, das passiert schnell, mir passiert es schnell, wenn wir versuchen, unsere menschlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, ich glaube, dann kommt früher oder später Frustration, weil sich nichts bewegt. Oder wir werden mutlos und resignieren und es passiert ja eh nichts. Vielleicht hatten wir am Anfang noch Glauben und der ist verloren gegangen. Jetzt ist man mutlos geworden. Und dann ist die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich jetzt, wenn ich an diesem Punkt bin? Wie kann ich über so lange Zeiträume diese Hoffnung, diese Wahrheit festhalten? Und es gibt eine Geschichte, die begleitet mich jetzt schon ein bisschen länger und ich finde sie so faszinierend. Das ist so ein schönes Bild für diese Situation. Und zwar, sie stammt aus einem Buch, das heißt Kreiszieher. Ich weiß nicht, vielleicht sagt es einigen von euch was. Und es ist eine israelische, eine jüdische Legende. Und die Ausgangssituation ist recht ähnlich. Es ist Dürre im Land Israel. Und ein weiser Mann fängt an, einen Kreis zu ziehen im Sand in der Wüste. Und er sagt, okay Gott, wir brauchen Regen. Ich werde diesen Kreis nicht verlassen, bis es regnet. Und er fängt an zu beten dafür. Und irgendwann fängt es an zu regnen, aber es ist so ganz feiner Nieselregen. Und man könnte sich damit zufrieden geben, immerhin Regen. Aber was dieser Mann macht, ist was anderes. Er sagt, nein Gott, wir brauchen guten Regen. Wir brauchen Regen, der die Erde aufweicht, der den Boden fruchtbar macht. Und er hält weiter daran fest, dass sie Regen brauchen. Und nach einer Weile fängt es wieder an zu regnen. Und diesmal ist es ein ganz starker Regen, wie aus Eimern. Und wieder sagt er, nein, das ist zu viel. Wir brauchen einen anderen Regen, einen Regen, der die Erde aufnehmen kann. Der Frucht schenkt, der fruchtbaren Boden schenkt. Und am Ende bekommt er den Regen, der gebraucht wird. Und ich glaube, dass das, was dieses Buch machen will, wozu das Buch uns herausfordert, ist, dass wir Kreiszieher werden sollen. Wir sollen Kreise ziehen, um das, was Gott uns versprochen hat, um das, was uns gesagt wurde, um das, was unsere Anliegen sind, was unsere Wünsche und Träume sind. Und wieso verändert dieses Bild was? Wieso ist mir das Bild so wichtig geworden für langes Warten, für Mutlosigkeit? Ich glaube, das eine ist, dass ich hier ein Bild habe, was ich mir immer wieder vor Augen zeichnen kann. Das hat Gott gesagt, hier steht es, hier ist mein Kreis drum, er hat es gesagt und ich werde ermutigt dadurch, dass ich das immer und immer wieder sehe. Und das zweite ist, ich glaube, dass wir dadurch, dass wir im Kreis eine Position einnehmen, uns unsere Position vor Gott wieder klar wird. Und ich glaube, das ist etwas, in der Bibel steht, wer die Wahrheit erkannt hat, und diesen Punkt hatten wir schon, dass man die Wahrheit hinter den Versprechen erkennen muss, wer die Wahrheit erkannt hat, der wird freigesetzt. Freigesetzt wozu? Freigesetzt zu beten als Kinder Gottes. Freigesetzt, eine Position vor Gott einzunehmen, wo ich sage, das hast du gesagt. Das ist dein Versprechen, das hast du mir gesagt, das will ich sehen. Und das ist das eine. Und ich glaube, wenn wir das erkennen und wenn wir auch Gott wieder darin erkennen, dass er der treue Gott ist, dann können wir ihm unsere Mutlosigkeit hinlegen und sie wird sich auflösen in der Überzeugung, dass Gott treu ist. Und der zweite Punkt ist, wenn ich in diesem Kreis stehe und ihn nicht mehr verlassen will, dann kann ich nicht so viel tun. Das heißt, ich kann nicht anfangen, Leute zu schütteln oder Wasser auf trockenen Boden zu gießen. Und mir wird eine Sache klar, ich bin nicht verantwortlich für die Verheißungen, die Gott mir gegeben hat, sondern das ist Gott selbst. Er trägt die Verantwortung. Er ist es, der es gesagt hat und er wird es erfüllen. Das bin nicht ich. Und ich kann es auch gar nicht und ich will es auch gar nicht. Und ich glaube, dieses Kreisziehen zu lernen, ermutigt uns, als Kinder Gottes aufzutreten und zu beten, überzeugt davon, wer Gott ist und wer wir sind. Und ich glaube, dann können wir wieder von dieser Position ausgehen, beten mit einer Macht und Überzeugung, die wir als Kinder Gottes tragen dürfen. Und das Gute ist, dass es wieder der Geist Gottes ist, der uns darauf hinweist, der unser Herz auch verändert, der uns zeigt, du bist Kind Gottes, der uns zeigt, Gott ist treu. Er ist es, der uns hilft, diese Position im Kreis einzunehmen. Diese Position, dass wir stehen auf den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Wir sind in diesem Prozess, in diesem Ausharren, in diesem Warten nicht alleine, sondern Gottes Geist ist mit uns. Und ich glaube, dann können wir sein Wort lebendig in unseren Herzen halten und ich glaube auch, dann können wir ausharren. Und mein letzter Punkt, der beinhaltet nochmal so einen Sichtwechsel. Ich habe gerade hauptsächlich Elia angeschaut, als der Beter, als der, der ausharrt und seine Position nicht verlässt, im Kreis steht quasi. Aber es gibt eine zweite Person in dieser Geschichte, und das ist sein Diener. Der Diener ist der, der immer wieder den Berg hochlaufen muss, gucken muss und zurücklaufen muss. Und das 7-mal. Und ich glaube, er hatte eine wunderbare Aussicht da oben. Der Berg ist 15 Kilometer vom Meer entfernt. Also ich glaube, er hat ziemlich weit gucken können, ziemlich viel, wo er schauen muss, wo ist die Wolke. Und ich glaube, ich wäre so das erste und vielleicht das zweite Mal noch motiviert, wirklich den ganzen Himmel abzusuchen, so in jede Richtung. Aber ich glaube, das lässt schnell nach. Also bei mir würde es wahrscheinlich sehr schnell nachlassen. Und vielleicht wäre es am Ende nur noch so, ich sehe nichts. Aber Elias Diener ist anders. Sondern es steht geschrieben, dass er irgendwann eine Wolke aufsteigen sieht, so groß wie die Hand eines Mannes. Vielleicht so oder so. Auf jeden Fall ist es nicht besonders groß. Und ich stelle mir vor, dass es an dem Punkt ist, wo das Meer auf den Himmel trifft. Und meistens ist es so dunstig weiß an dieser Stelle. Und ich stelle mir vor, dass es ganz schön schwer ist, so eine handgroße Wolke da auszumachen. Die vielleicht aussieht wie so ein Wattebausch. Und vielleicht ist diese Wolke gar nicht ernst zu nehmen, als wirklich eine Wolke, die Regen bringt, der so dringend nötig ist. Vielleicht hat er sich ganz andere Sachen vorgestellt, große Gewitterwolken, die voll von Regen sind. Oder vielleicht kommen Zweifel in dem Moment auf und er sagt so, ja, so eine kleine Wolke, der Wind dreht bestimmt gleich und dann geht sie in die andere Richtung. Aber für diese Gedanken, für diese Zweifel und für diese falschen Erwartungen ist hier gar kein Platz. Sondern er geht zurück zu Elia und er berichtet ihm von dieser kleinen Wolke. Und was macht Elia? Er hat noch einen größeren Glauben als sein Diener. Er sagt, geh schnell, sag dem König, dass er jetzt losfahren muss, dass er es nach Hause schafft, bevor der Regen kommt. Ausgehend von so einem Wattebausch. Ich weiß nicht, ob ich diese Erwartung hätte. Aber ich finde sie großartig. Und das, was dann passiert, ist noch umso atemberaubender. So schnell, dass man es eigentlich kaum begreift, kommt der Regen, kommen die Regenwolken und es fängt an zu stürmen und zu regnen, so wie es das Land gebraucht hat. Und ich will uns ermutigen, dass wir Ausschau halten nach den ersten Anzeichen unserer Verheißungen und dass wir uns dann auch aktiv bereit machen, auf das, was kommen wird. Und ich glaube, dass es kommen wird. Es wird kommen, denn Gott ist ein Gott, der treu ist, der seine Versprechen einhält. Und dann kann es in wenigen Momenten von der Dürre zum Sturm werden, weil Gottes Versprechungen so oft mit Macht eintreten. Und ich möchte einfach uns, auch mich, ich brauche das auch, ich muss das hören, ich muss darin ermutigt werden, nicht passiv auszuharren und sich ablenken zu lassen, sondern sich zu erinnern, die Wahrheit zu erkennen und sich freisetzen zu lassen für ein Gebet vor Gott, was ihm die Ehre gibt und was mich als Kind Gottes auszeichnen wird. Und ich glaube, jeder von uns steht vielleicht an einem anderen Punkt. Vielleicht hast du Verheißungen, die du schon fast vergessen hast. Vielleicht sind sie dir im Laufe der Predigt aufgefallen, wieder eingefallen. Oder wir müssen wieder anfangen zu glauben, dass es die Wahrheit ist, was Gott sagt. Dass es nicht nur das Versprechen ist, sondern dass es schon vorbereitet ist. Dass es schon da ist, dass es schon eine Realität ist. Oder du bist an dem dritten Punkt und sagst, okay, ich warte schon so lange. Ich musste schon so lange ausharren. Und ich hab keinen Mut mehr zu glauben. Ich bin frustriert oder resigniert. Vielleicht musst du dann einen Kreis ziehen wieder, dich erinnern lassen. Ich bin ein Kind Gottes. Und Gott hat gesagt, das heißt, er wird auch tun. Und ich würde, ist jemand vom Lobpreisteam hier? Silke da? Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen Musik einspielen? Ich möchte euch ermutigen, nachzudenken, um Gott zu fragen. Und ich glaube, dass er uns heute austeilen will, was wir brauchen. Auch wenn wir an unterschiedlichen Stellen sind, an unterschiedlichen Punkten, andere Kämpfe haben. Ich glaube, Gott hat für jeden das, was er braucht. Und vielleicht sind auch Menschen hier, die gar keine Verheißung haben, die gerade noch gar nicht so genau wissen, was Gott vorhat in ihrem Leben oder in der nächsten Zeit. Und ich möchte euch auch darin ermutigen, Gott zu fragen, was ist es? Was hast du vor? Was möchtest du mir sagen? Ich würde eine Zeit noch des Nachdenkens geben und dann mit einem Gebet abschließen.